Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag. Heute Morgen mit dem Thema die Klagelieder. Wir werden nicht Vers für Vers alle fünf Kapitel behandeln. Also der Sinn heute Morgen ist eine Einführung in das Buch der Klagelieder, sodass man das Buch eben richtig in der Heilsgeschichte einordnen kann, seine Bedeutung versteht und auch wie das Buch auf uns praktisch angewendet und übertragen werden kann. Und so soll das ein Ansporn sein, um eben für das persönliche Studium der Bibel eine Anweisung, eine Hilfe zu sein, um das Buch der Klagelieder selber Vers für Vers zu studieren. Ich lese aus Kapitel 1, Vers 1. Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt, ist einer Witwe gleich geworden, die Große unter den Nationen, die Fürstin unter den Landschaften ist zinsbar geworden. Bitterlich weint sie des Nachts und ihre Tränen sind auf ihren Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor Elend und vor schwerer Dienstbarkeit. Es wohnt unter den Nationen, hat keine Ruhe gefunden. Seine Verfolger haben es in der Bedrängnis ergriffen. Die Wege Zions trauern, weil niemand zum Fest kommt. Alle ihre Tore sind wüst, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist es bitter. Ihre Bedränger sind zum Haupt geworden. Ihre Feinde sind wohlgemut, denn der Herr hat sie betrübt wegen der Menge ihrer Übertretungen. Vor dem Bedränger her sind ihre Kinder in Gefangenschaft gezogen. Und von der Tochter Zion ist alle ihre Pracht gewichen. Ihre Fürsten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Und kraftlos gingen sie vor dem Verfolger einher. In den Tagen ihres Elends und ihres Umherirrens gedenkt Jerusalem all ihre Kostbarkeiten, die seit den Tagen der Vorzeit waren, da nun ihr Volk durch die Hand des Bedrängers gefallen ist und sie keinen Helfer hat. Die Bedränger sehen sie an, spotten ihres Feierns. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie wie eine Unreine geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Auch sie selbst seufzt und wendet sich ab. Ihre Unreinigkeit ist an ihren Säumen. Sie hat ihr Ende nicht bedacht und ist wunderbar heruntergekommen. Da ist niemand, der sie tröste. Sieh, Herr, mein Elend, denn der Feind hat groß getan. Der Bedränger hat seine Hand ausgebreitet über alle ihre Kostbarkeiten, denn sie hat gesehen, dass Nationen in ihr Heiligtum gekommen sind, von welchem du geboten hast. Sie sollen nicht in deine Versammlung kommen. All ihr Volk seufzt, sucht nach Brot. Sie geben ihre Kostbarkeiten für Speise hin, um sich zu erquicken. Sieh, Herr, und schaue, dass ich verachtet bin. Merket ihr es nicht? Alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mir angetan worden, mir, die der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Aus der Höhe hat er ein Feuer in meine Gebeine gesandt, dass es sie überwältigte. Ein Netz hat er meinen Füßen ausgebreitet, hat mich zurückgewendet, er hat mich zur Wüste gemacht, sieh ich den ganzen Tag. Angeschirrt durch seine Hand ist das Joch meiner Übertretungen. Sie haben sich verflochten, sind auf meinen Hals gekommen. Er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat mich in Hände gegeben, dass ich mich nicht aufrichten kann. Der Herr hat alle meine Starken weggerafft in meiner Mitte. Er hat ein Fest wider mich ausgerufen, um meine Jünglinge zu zerschmettern. Der Herr hat die Jungfrau, die Tochter Juda, die Kälter getreten. Darüber weine ich, rinnt mein Auge von Wasser, denn fern von mir ist ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte. Meine Kinder sind vernichtet, denn der Feind hat Ob gesiegt. Zion breitet ihre Hände aus, da ist niemand, der sie tröste. Der Herr hat seine Bedränger ringsum gegen Jakob entboten. Wie eine Unreine ist Jerusalem unter ihnen geworden. Der Herr ist gerecht, denn ich bin widerspenstig gegen seinen Mund gewesen. Hört doch, ihr Völker alle, und sehet meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und meine Jünglinge sind in die Gefangenschaft gezogen. Ich rief meinen Liebhabern, sie aber betrogen mich. Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschieden. Als sie für sich Speise suchten, damit sie ihre Seele erquicken möchten. Sieh, Herr, wie mir Angst ist. Meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Innern, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt. Drinnen ist es wieder tot. Sie haben gehört, dass ich seufzte. Ich habe niemanden, der mich tröstet. Alle meine Feinde haben mein Unglück gehört, haben sich gefreut, dass du es getan hast. Führst du den Tag herbei, den du verkündigt hast, so werden sie sein wie ich. Lass all ihre Bosheit vor dein Angesicht kommen und tue ihnen, wie du mir getan hast, wegen all meiner Übertretungen. Denn viele sind meiner Seufzer und mein Herz ist sieg. Bis dahin. Es ist immer wichtig, wenn man ein Bibelbuch neu betrachtet, sich zu fragen, in welcher Zeit ist es entstanden? Was waren die Umstände? Und so haben wir auf dem Skript, das hoffentlich alle bekommen haben oder mindestens mit dem Nachbar teilen können. Gibt es Leute, die keines haben? Ui. Aber könnt ihr euch ein bisschen organisieren? Gibt es keine mehr? Könnt ihr euch ein bisschen organisieren und zusammenschauen? Wahrscheinlich sind wir doch mehr, als ich gerechnet habe. Also zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Es geht hier um eine Klage über den Untergang Jerusalems. Und zwar unmittelbar nach 586 vor Christus. Im Juli 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier unter Nebukadnezar dem Erdboden gleichgemacht. Der erste Tempel, der Tempel Salomos, wurde vernichtet und verbrannt. Und so ist also das Buch der Klagelieder die direkte Folge dieses einschneidenden Ereignisses des Untergangs von Jerusalem damals. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden wurden insgesamt in vier verschiedenen Phasen nach Babylon deportiert, zu Abertausenden. Das hatte begonnen im Jahr 606. Das war die erste Belagerung von Jerusalem durch Nebukadnezar, beschrieben in Daniel 1, Vers 1. Da wurden Leute aus der Elite abgeführt nach Babylon. Darunter waren auch Daniel und seine drei Freunde, die waren aus adligem Geschlecht, aus dem Königsgeschlecht. Und später, 597 vor Christus, kam es zu einer zweiten Wegführung. Das ist die Wegführung, in der zum Beispiel der Prophet Hesekiel nach Babylon kam. Das ist beschrieben in Hesekiel 1,1 und folgende. Und dann kam eben die dritte Wegführung, das war die Wegführung, bei der die allermeisten nach Babylon gebracht wurden und dabei ging Jerusalem vollkommen unter. Im Jahr 582, also 4 Jahre danach, gab es dann noch eine kleinere Wegführung, die übrigens nur einmal in der Bibel erwähnt wird. Das ist Jeremia 52, Vers 30. Noch eine letzte Wegführung. Und so fiel das also alles in die Zeit hinein, als die Babylonier die Weltherrschaft hatten für 70 Jahre. Ab 609 vor Christus, da waren die Babylonier die Weltmacht Nummer 1. Alle Reste des assyrischen Weltreiches davor waren untergegangen. 612 übrigens wurde Ninive zerstört. Dann gab es noch einige Kriege. 609 war wirklich Babylon Nummer 1. Aber das ging nur 70 Jahre. Nämlich im Herbst 539 vor Christus haben dann die Perser und Meder Babylon erobert. Das war in dieser verhängnisvollen Nacht der letzten Party von König Belsazar, beschrieben in Daniel 5. Und dann kamen die Meder und Perser an die Weltmacht. Aber eben diese 70 Jahre Babylon, das war das Unglück für das jüdische Volk. Und Jeremia wusste es ganz genau. Wir können das aufschlagen in Jeremia 27. Jeremia trat als Prophet auf, genau in dieser Zeit der Not, als die Babylonier gegen Jerusalem kamen. Und er hat vorausgesagt, es wird zu einer Katastrophe werden, weil ihr nicht umkehrt zu Gott. Und er sagte voraus in Jeremia 27, Vers 6, und nun habe ich all diese Länder, das sind die Länder rund um Israel im Nahen Osten, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohn und seinem Sohnes Sohn, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. Und viele Völker und große Könige ihn dienstbar machen. Hier wird gesagt, dass es also über 3 Generationen hinweg gehen wird. Und tatsächlich war Belsazar ein Enkel von Nebukadnezar. Es war wirklich so, Nebukadnezar, sein Sohn und sein Sohnes Sohn. Über 3 Generationen hinweg. Das konnte Jeremia bereits so verkündigen. Und in Kapitel 25, da sagt er in Vers 12, Vers 11 schon, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und es waren wirklich ganz genau 70 Jahre, von 609 bis 539. Und dann noch eine dritte Stelle, Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel oder für Babylonien voll sind, werde ich mich euer annehmen, um ein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet mich nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also auch da ganz klar, diese 70 Jahre waren vorausgesagt. Aber das waren eben 70 einschneidende Jahre, in denen Jerusalem, in denen das jüdische Volk schrecklich leiden musste. Und zwar aus eigener Sünde. Das war alles gekommen, weil die Masse des Volkes sich von Gott abgewendet hatte und sich den kananitischen Göttern zugewendet hatten. Jeremia und auch andere Propheten haben gewarnt und gesagt, es wird eine Katastrophe werden für euch, wenn ihr nicht umkehrt. Die Babylonier werden kommen, sie werden alles verwüsten. Aber man hat gelacht über sie. Im Buch Jeremia lesen wir, wie das Wort Gottes ihnen zum Hohn, zum Spott geworden war. Und so musste Jeremia eben diesen schrecklichen Untergang ankündigen. Er kam und jetzt das Buch der Klagelieder. Das ist die Trauer, das ist das Weinen darüber, dass sich alles so erfüllt hat. Zweiter Punkt zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Die Klagelieder werden alljährlich am Fastentag des 9. Av, das ist der Tag der Zerstörung des Tempels im Jahr 586 vor Christus, in den Synagogen vorgelesen. Also der 9. Av, das ist der Fastentag geworden nach der Zerstörung des Tempels, damals 586 vor Christus. Das finden wir in Sacharja angedeutet, Sacharja 7, zweitletzter Prophet des Alten Testaments. Ich muss ganz kurz erklären, Sacharja lebte in den Jahren, als die Juden wieder aus Babylon zurückkehrten. Also 539 vor Christus, Babylon wird erobert, die Perser und Meder geben den Juden die Gelegenheit, sie dürfen wieder heimkehren. Und damals trat Sacharja auf und da kam eine Frage auf, Sacharja 7, und es begab sich im 4. Jahr des Königs Darius, das ist Vers 1, da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am 4. Tag des 9. Monats im Monat Kislev, als Bethel den Scharezer und Regemelech und seine Männer sandte, um den Herrn anzufliehen und um den Priestern des Hauses des Herrn der Heerscharen und den Propheten zu sagen. Jetzt kommt eine Frage. Soll ich weinen im 5. Monat und mich enthalten, wie ich schon so viele Jahre getan habe? Und das Wort des Herrn der Heerscharen geschah zu mir also. Rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich: Wenn ihr im 5. und im 7. Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 70 Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden? Kennt ihr nicht die Worte, welche der Herr durch die früheren Propheten ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um dasselbe her und der Süden und die Niederung bewohnt waren? Also, sie fragen, ob sie da in diesen Monaten, also 4., 5., 7. und 10. Monat, ob sie da fasten sollen. Und das waren alles Ereignisse, Schlüsselereignisse im Zusammenhang mit dem Untergang Jerusalems. Und der eigentliche Tag des Untergangs, das war eben dieses Fest 9. Av im 5. Monat. Da haben sie also gefragt, sollen wir da weiterhin fasten? Die haben das freiwillig als Gebot angenommen. Wir fasten am 9. Av, da im 5. Monat, als Gedächtnis an dieses schreckliche Ereignis. Und hier wird dann durch Gott und durch den Propheten geantwortet, kritisch: Was ist eigentlich genau eure Motivation hinter all diesem Fasten? Und das Eindrückliche ist aber, das wurde beibehalten bis ins Jahr 70 nach Christus. Und damals haben die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel. Und an welchem Tag ging der Tempel unter? Am 9. Av. Und so blieb dieser Tag bis heute der Tag des Wehklagens um den Tempel. Denn der 9. Av war schon der Tag eben beim ersten Tempel und auch dann wieder beim zweiten Tempel. Und das ist also ein ganz beeindruckender Tag im Judentum. Da wird geschrien und geheult um den verlorenen Tempel, der bis heute nicht mehr aufgebaut werden konnte. Denn die Römer hatten normalerweise kein Interesse mehr, dass die Juden einen Tempel aufbauen und auch die Byzantiner danach nicht. Und dann im 7. Jahrhundert, da kamen ja die Muslime, kurz nach dem Tod von Muhammad, haben die von der saudischen Insel aus begonnen, alles, den ganzen Nahen Osten und später sogar noch Nordafrika zu erobern. Und die Muslime, die haben zwei Moscheen auf den Tempelplatz gestellt und die haben bis heute gar kein Interesse, dass da ein jüdischer Tempel entstehen würde. Sie sagen, Juden dürfen nicht einmal beten auf dem Tempelplatz. Und das ist der Grund, warum es bis heute keinen Tempel gibt, keinen dritten Tempel. Aber der 9. Av, das ist dieser schreckliche Trauertag um den verlorenen Tempel. Und an diesem Tag werden die Klagelieder gelesen. Das ist die Lektüre für dieses Ereignis. Ein herzzerreißendes Buch. Und wenn wir jetzt noch anschauen, wer ist der Autor? Beim Lesen des ersten Kapitels haben wir nirgends etwas von einem Autoren gelesen, aber die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, übersetzt in Alexandria in Ägypten, dort wird gesagt, dass Jeremia der Autor ist, im Text von Klagelieder 1,1. Und der aramäische Targum Jonathan sagt das auch. Nicht wahr? Man hat ja nach der Rückkehr aus Babylon hat man begonnen, in den Synagogen für die Leute, die nicht mehr Hebräisch konnten, jeweils bei dem Vorlesen den Text auf Aramäisch zu übersetzen. Und so war das also ganz üblich, auch in der Zeit des Herrn Jesus. Man hat in der Synagoge Hebräisch vorgelesen und für die Leute, die eben nicht Hebräisch konnten und nicht mehr gut, hat man das Aramäisch übersetzt. Und solche Übersetzungen hat man begonnen, auch schriftlich festzuhalten. Und eine ganz besonders berühmte aramäische Übersetzung ist eben die Übersetzung, Targum heißt Übersetzung, Targum Jonathan. Und da wird eben nicht nur wörtlich übersetzt, sondern auch ein bisschen umschrieben und ein bisschen erklärt. Und da wird auch gesagt, dass Jeremia der Schreiber des Buches Klagelieder ist. Und der babylonische Talmud, das ist ja der verbindliche Talmud im Judentum, im Gegensatz zum Jerusalemer Talmud, dort wird das auch bezeugt. Also, es ist ganz klar überliefert und darum hat man dieses Buch ja auch als heilige Schrift angenommen, weil es von einem bewährten Propheten war. Nur Bücher durften akzeptiert werden als Gottes Wort, die eben eindeutig von Propheten verfasst worden waren. Und dabei war wichtig, ein Prophet musste die Zukunft sicher voraussagen können und durfte sich nicht ein einziges Mal irren. Nach 5. Mose 18 ist ein Prophet, der einmal etwas Falsches prophezeit, ein falscher Prophet. Aber wir haben gesehen, wie exakt Jeremia ist, nur schon mit diesen Beispielen über die drei Generationen, die 70 Jahre, Babel, da war klar. Und so war Jeremia eben ein Prophet, der als Schriftprophet akzeptiert werden konnte und auch das Buch Klagelieder. Darum steht das auch im Kanon der Heiligen Schriften. Und nun, dieser Jeremia wird ja genannt der weinende Prophet. Auch in der bildenden Kunst wird er ja so dargestellt, als der Prophet, der weint. Lesen wir dazu aus Jeremia 9, Vers 1. Das ist so ein Vers, der richtig erläutert, was dieses Buch Klagelieder eigentlich soll. Da hören wir den Propheten sprechen. Aber ich nehme des Zusammenhangs wegen die Verse 8, 21 und 22 dazu. Ich bin zerschlagen wegen der Zerschmetterung der Tochter meines Volkes. Ich gehe trauernd einher. Entsetzen hat mich ergriffen. Da spricht also der Prophet Jeremia, der erschüttert ist über das Elend seines Volkes. Ist kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Denn warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und meine Augen ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht beweinen, die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Ein Prophet, der wünscht, dass sein ganzer Kopf eben ein Wasserkopf wäre, damit er das alles ausweinen, ausheulen kann. Und ist das nicht eindrücklich? Der Prophet, der Jerusalem, das jüdische Volk, jahrelang gewarnt hat. Und die Masse hat nicht auf ihn gehört. Und dann kam die Katastrophe und er sagt nicht, so, jetzt habt ihr es. Ich habe es ja gesagt. Nein, er ist der Mann, der sagt, oh, dass mein Haupt Wasser wäre, mein Auge ein Tränenquell. So wollte ich Tag und Nacht beweinen die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Also, das ist der Ausdruck davon, oder den Ausdruck davon haben wir im Buch der Klagelieder. Nun, zur Überlieferung des Buches. Es gibt Handschriften in Qumran, die man gefunden hat in den Jahren 1947 bis 1956. Und zwar hat man Überreste von 4 verschiedenen Rollen, Klageliederrollen gefunden. Und mit diesen Überresten sind aber alle 5 Kapitel bezeugt. Also es ist nicht der vollständige Text erhalten in Qumran, aber alle 5 Kapitel sind da bezeugt. Und zwar hat man in der Höhle 3, man nummeriert ja die Höhlen von Qumran von 1 bis 11, römisch 1 bis 11. Also Höhle römisch 3, da wurde ein Fragment gefunden, in Höhle 4 auch eins. Höhle 4 ist übrigens die bekannteste Höhle, die man gerade vom Qumran-Plateau, da wo die Siedlung der Qumran-Leute war, am besten sieht, wenn man darüber schaut. Das ist auch die Höhle, in der man Zehntausende von Fragmenten gefunden hat. Also da findet man auch das Buch Klagelieder. Und dann in Höhle 5, da hat man die Überreste von 2 Rollen gefunden. Insgesamt 25 Fragmente. Also wenn ich sage Höhle 3, 1, dann meint das Überreste von einer Rolle. Aber es ist eben so, dass alles zusammen insgesamt 25 Fragmente ausmacht. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, die Texte aus Qumran, obwohl die etwa 1000 Jahre älter sind, als was man vorher hatte von der Bibel, die haben uns nicht eine neue und bessere Bibel gebracht, sondern das Ergebnis von nun über 50 Jahren Qumran-Forschung ist das. Weit über 50 Jahre Qumran-Forschung hat ergeben, es gibt nichts Besseres, als was wir schon hatten. Und zwar hat man gesehen, ja, der Text, der sogenannte masoretische Text aus dem Mittelalter, den man bisher hatte und auf den man die modernen Übersetzungen aufbaut, das ist ein so altertümlicher Text, dass sogar die Rechtschreibung oft altertümlicher ist als Texte, die man in Qumran gefunden hat. Und zwar haben wir eben gemerkt, ja so, es gab eben den masoretischen Text und das ist der Text, der im Tempel aufbewahrt wurde, als der authentische Text. Und dann gab es so ein bisschen, kann man sagen, modernisierte Texte, wo man zum Beispiel Konsonanten eingefügt hat, damit man besser lesen kann. Etwa Hebräisch ist ja kaum zu lesen, wenn man die Sprache nicht wirklich kann, weil nur die Konsonanten aufgeschrieben werden. Und dann weiß einer, der nicht Hebräisch kann, nicht, welche Vokale er beim Lesen einsetzen soll. Und so hat man begonnen, also schon in vorchristlicher Zeit, gewisse Konsonanten wie J einzusetzen für den Laut I. J ist eigentlich ein Konsonant. J ist nämlich I, I, I. Ist ein Konsonant. Ist nicht ein I. I. Aber das kann man eben brauchen, um den I-Laut anzudeuten. Ein Aleph kann man brauchen, um ein A-Laut anzudeuten. Ein V wird gebraucht, um ein U oder O anzudeuten. Und da hat man gesehen, also in Qumran findet man solche modernisierte Handschriften, die gemacht wurden, um das Lesen zu erleichtern. Aber der masoretische Text, das ist eben nicht einer, der da so erleichtert wurde mit zusätzlichen Buchstaben, sondern das ist wirklich der Text aus der Zeit der Propheten der Bibel. Und so ist also Qumran einfach eine Bestätigung für das, was wir schon immer wussten. Dass Gott sein Wort bewahrt, wie es in Jesaja 40, Vers 8 steht, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Nun, das Thema, man muss sich immer fragen, wenn man ein Buch der Bibel neu betrachtet, was ist das Hauptthema? Das kann man in einem Titel zusammenfassen: Klage über die verwüstete Stadt Jerusalem. Und nun hat dieses Buch heilsgeschichtlich eine ganz großartige Bedeutung. Ich lese vor aus dem Skript. Drei Verwüstungen Jerusalems haben in der biblischen Heilsgeschichte eine ganz herausragende Bedeutung. Im Blick auf all diese drei Katastrophen haben die Klagelieder ihre Funktion. Die Trauer über die Not soll vor Gott gebracht werden. Die Trauer soll zu Gott gewirkter Buße zum Heil führen. Vergleiche 2. Korinther 7, Vers 10. Und jetzt kommen diese drei Zerstörungen. Erstens, die Zerstörung durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Das geschah wegen Götzendienst. Zweitens, die Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und die geschah wegen der Verwerfung des Messias. Aber wir haben eben gesehen, das Erstaunliche ist also der Untergang des Tempels am gleichen Tag. Und das zeigt, dass diese beiden Untergänge Jerusalems einen sehr engen inneren Zusammenhang haben müssen. Und jetzt eine dritte, zukünftige Zerstörung, die die Bibel in der Prophetie ausführlich behandelt. Das ist die Zerstörung Jerusalems durch den König des Nordens. Am Anfang der großen Drangsalszeit. Das wird ja das Thema sein heute Nachmittag, ganz ausführlich. Und diese Zerstörung Jerusalems, die noch aussteht, wird geschehen wegen Götzendienst, weil die Masse des jüdischen Volkes wird den Götzen, der sprechen kann, den der Antichrist auf den Tempelplatz stellen wird, akzeptieren. Und diese Zerstörung wird auch erfolgen wegen der Annahme des falschen Messias. Die Masse des jüdischen Volkes wird nicht nur diesen Götzendienst akzeptieren, sondern eben auch den Antichristen selbst, der König in Israel sein wird, nach der Entrückung der Gemeinde. Und so sind es also zwei Sünden, Götzendienst und Annahme des falschen Messias. Und sehen wir, da besteht wieder ein ganz enger Zusammenhang zu den beiden anderen Zerstörungen. 586 wegen Götzendienst, 70 nach Christus wegen der Verwerfung des wahren Messias und dann eben die kommende Zerstörung wegen Götzendienst und wegen Annahme des falschen Messias. Nun können wir das kurz anschauen. In 2. Könige 25 wird die Zerstörung Jerusalems beschrieben im Jahr 586 vor Christus. So auch in 2. Chroniker 36 und Jeremia 52. Ich schlage vor, wir öffnen 2. Chroniker 36. Dann sehen wir, worüber Jeremia weint im Buch der Klagelieder. Ich lese 2. Chroniker 36, Vers 5. 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu führen. Auch von den Geräten des Hauses des Herrn brachte Nebukadnezar nach Babel und legte sie in seinen Tempel zu Babel. Das ist die erste Wegführung 606 vor Christus, also da, wo Daniel weggeführt wurde, Daniel 1,1 und folgende. Ich lese weiter. Und das Übrige der Geschichte Joachims und seine Gräuel, die er verübt hat, und was an ihm gefunden wurde, siehe, das ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda. Und Joachim, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate und 10 Tage zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Sehen wir. Sein Vater Joachim, von ihm heißt es in Vers 5 am Schluss, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Der fährt weiter. Obwohl eben Propheten wie auch Jeremia warnten. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und beim Umlauf des Jahres sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Und er machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia. Als er nach dem Befehl des Herrn redete, und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten, der Priester und das Volk häuften die Treulosigkeiten nach allen Gräueln der Nationen und verunreinigten das Haus des Herrn, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Also man brachte sogar Götzendienst in den Tempel, in den Salomo-Tempel. Und der Herr, der Gott, ihr Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten. Man beachte in der Mehrzahl, aber einer war Jeremia. Früh sich aufmachend und sendend, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verlachten seine Worte und äfften seine Propheten. Also die haben sogar eben komisch die Propheten nachgespielt. Heute würde man eben so Karikaturen machen, ja? Das ist etwa das. Wenn man über göttliche Dinge Karikaturen macht, das entspricht dem. Sie äfften die Propheten. Bis der Grimm des Herrn gegen sein Volk stieg, das keine Heilung mehr war. Und er ließ den König der Chaldäer wieder sie heraufkommen, und der erschlug ihre Jünglinge mit dem Schwerte. Im Haus ihres Heiligtums, also im Tempelbezirk. Er schonte nicht des Jünglings und der Jungfrau, des Alten und des Greises. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. Und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer. Und alle seine kostbaren Geräte verderbten sie. Und die vom Schwert übrig gebliebenen führte er nach Babel hinweg. Und sie wurden ihm und seinen Söhnen zu Knechten, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate genossen hätte. Alle die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Sehen wir, wie also innerbiblisch im Alten Testament das Buch Jeremia wieder zitiert wird. Und eben wie da bestätigt wird, dass sich alles erfüllt hat, was Jeremia vorausgesagt hatte. Ja, also das zur Zerstörung durch die Babylonier. Jetzt zur Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus, wegen der Verwerfung des Messias. Dazu lesen wir aus Jesaja 8 eine Stelle. Das hatte Jesaja über 700 Jahre vor Christus vorausgesagt. Ich lese Vers 13 in Kapitel 8. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Gleich eine Bemerkung dazu. Heute wird ja in der Öffentlichkeit diskutiert, darf man Gott lästern? Gehört das zur Freiheit des Journalismus und der Kunst, nicht wahr? Das ist ein großes Thema, besonders seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Ist Gotteslästerung quasi eine erlaubte Sache, die zur Freiheit, zur Redefreiheit und zur Freiheit des modernen Menschen gehört? Und wenn wir denken, das ist genau das Gegenteil der ersten Bitte im Unser Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. Und heute wird diskutiert, darf man Gott lästern? Gehört das zur Freiheit? Und hier wird gesagt, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Eben im Bewusstsein der Majestät, Größe und Heiligkeit Gottes. Und jetzt Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israel, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Die alten Rabbiner, kann man nachlesen in der rabbinischen Literatur, haben erklärt, hier ist die Rede von dem Messias. Also sie wussten, der Stein des Anstoßes, der Fels des Strauchelns, das ist der Messias. Und in dem Zusammenhang ist interessant, wenn die alten Rabbiner schon wussten, das ist der Messias, aber hier wird gesagt, er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Wer ist er? Nun, Vers 13, der Herr der Heerscharen. Ja, aber das bedeutet, dass der Messias der ewige Gott ist. Und im orthodoxen Judentum lehrt man ja, der Messias wird ein normaler Mensch sein. Aber es ist ganz klar im Widerspruch zum Alten Testament. Das Alte Testament lehrt, dass der Messias Gott ist. Das haben wir dann auch im nächsten Kapitel, Kapitel 9, Vers 6. Je nach Zählung kann es einen Vers abweichen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Da haben die Rabbiner auch gesagt, das ist der Messias. Er wird als Kind geboren werden. Er ist ein Mensch. Aber sein zweiter Doppelnamen von den vier Namen heißt starker Gott, El Gibor. Dann ist er Gott. Gott und Mensch in einem. Und das kommt eben auch aus Kapitel 8, 12, 13 und 14 klar zum Vorschein. Er, der Herr der Heerscharen, also der ewige Yahweh der Heerscharen, der keinen Anfang, kein Ende hat, wird zum Stein des Anstoßes sein und zum Fels des Strauchelns. Also Israel wird sich am Messias stoßen, und zwar so, dass sie darüber stolpern und zu Fall kommen. Vorher heißt es noch, er wird zum Heiligtum sein. Und da hätte man sofort schalten sollen, als der Herr Jesus, Johannes 2, im Tempel zu Jerusalem war und er sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und sie sagen, die führenden Juden, immer im Johannesevangelium, wenn es heißt, die Juden, Da sind das die führenden Juden, muss man wissen. Die Juden sagen, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und Johannes fügt dann hinzu, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Denn wenn der Messias kommen sollte als Mensch, soll die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig da auf besondere Weise gegenwärtig sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so war eben der Jesus als Mensch ein Heiligtum, der Tempel. Er wird zum Heiligtum sein. Hätten sie sofort schalten sollen. Natürlich, der Messias soll der Tempel sein. Und wenn er sagt, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, dann sprach er eben von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israel, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und jetzt wird hier beschrieben, wie Jerusalem zerstört werden sollte nach der Verwerfung des Messias. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Josephus Flavius, ein Augenzeuge, berichtet, dass über 1 Million umgekommen seien in dem Krieg 70 nach Christus der Römer gegen die Juden. Viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt werden und dann gefangen werden. Fast 100.000 wurden dann nach der Zerstörung Jerusalems als Kriegsgefangene abtransportiert. Alles hat sich so erfüllt. Und wir fahren nach der Pause gleich weiter an dieser Stelle mit noch weiteren prophetischen Hinweisen auf diese 2. Zerstörung, die eben auch beweint wird mit dem Buch der Klagelieder. Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, wie es prophezeit worden war in Jesaja 8. Ich möchte noch ein Detail hinzufügen. Wir haben die Verse 13 bis 15 gesehen in Jesaja 8. Und wenn wir schon bei dieser Stelle sind, erkläre ich auch noch Vers 16. Also nachdem in Vers 15 die Zerstörung und Verwüstung Jerusalems beschrieben wird mit den vielen Toten, sagt Vers 16, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz, die Tora, unter meinen Jüngern. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel von dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berg Zion. Vers 16 besagt, dass die Bibel für das Volk Israel, das seinen Messias verworfen hatte, ein verschlossenes Buch werden soll. Ein versiegeltes Buch. Und so nahm Gott also das Licht von diesem Volk weg. Und so konnte das jahrhundertelang, konnte das Alte Testament studiert werden. Und trotzdem für die meisten war es so, dass sie den Messias nicht erkannten. Obwohl über 300 Prophezeiungen sich erfüllt hatten. Aber man denke an einen der größten Rabbiner im Mittelalter, Moshe ben Maimon, Moses Maimonides, der hat in seinem Brief an die Gemeinde in Jemen, Igeret Hateman, hat er geschrieben, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Er spricht da von der Jahrwochenprophetie in Daniel 9, wo man ausrechnen konnte, wann der Messias kommt. Da kommt man ja genau aufs Jahr 32 auf Palmsonntag, als der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem einritt. Und er sagt, diese Zahlen sind uns unbekannt, unverständlich. Und darum haben schon die alten Rabbiner gebetet, dass man gesagt, man soll diese Rechnung nicht nachrechnen, weil man sonst Anstoß gibt, wenn eben einfache Leute im Volk feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Stellt man sich das vor? Es ist genau, was hier steht, binde das Zeugnis zu, versiegel das Gesetz unter meinen Jüngern. Also nur die aus Israel, die eben dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm Jünger sind, für die ist das Wort Gottes verständlich. Und dann wird Vers 17 hinzugefügt: Ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob, und will auf ihn hoffen. Also Gott verbirgt sein Angesicht vor seinem eigenen Volk, und das kennzeichnet die vergangenen 2000 Jahre des Umherirrens unter den Völkern und damit auch dieser Orientierungslosigkeit. Und dann wird Vers 18 noch hinzugefügt: Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das wird in Hebräer 2 zitiert, und dort wird erklärt, dass der Herr Jesus, der Messias, das sagt. Siehe, ich und die Kinder, das sind all die, die aus Israel eben zum Glauben gekommen sind. Und natürlich mit dem Licht des Neuen Testaments kommen die Gläubigen aus allen Völkern dazu. Ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Also da haben wir, kann man sagen, das messianische Zeugnis der Gemeinde für Israel. Und das ist ein Phänomen für sie, zu sehen, wie eigentlich die, die nicht zu den orthodoxen Juden gehören, dass die die Bibel besser verstehen als sie. Zusammenhänge sehen, die sie gar nicht sehen konnten. Also eine ganz eindrückliche Bibelstelle hier. Ja, jetzt möchte ich noch auf Daniel 9 hinweisen, im Zusammenhang der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem im Jahr 70. Da geht es eben genau um diese Jahrwochen, die man berechnen kann bis auf Palmsonntag. Daniel 9, 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. So die korrekte Übersetzung. Weiter: Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Also hier wird gesagt, der Messias, wenn er kommt, wird er ermordet werden. Und er wird kein Friedensreich hier auf Erden aufrichten. Er wird nichts haben. Und als Folge, der nächste Satz, mit und angehängt: Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist die Zerstörung Jerusalems, die als Konsequenz der Ermordung des Messias im Jahr 70 stattgefunden hat durch die Römer. Und dann noch Lukas 21, Vers 20, wo der Herr Jesus dieses Ereignis ankündigt. Er sagt den Jüngern: Das Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung des Tempels und damit Jerusalems sollte sein, Jerusalem wird von Armeelagern umzingelt. Was dann im Jahr 68 so eingetroffen ist. Und dann konnten die messiasgläubigen Juden die Flucht ergreifen, und dann im Jahr 70 kam die totale Zerstörung. Also Lukas 21, 20: Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen oder Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihr, in Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also der Herr Jesus hat das auch im Detail genau vorausgesagt und auch gesagt eben, Jerusalem wird untergehen und dann wird es bis in die Endzeit, also bis das Ende der Zeiten der Nationen kommt, bei seiner Wiederkunft, da wird Jerusalem ständig von den anderen Völkern zertreten werden. Und das kann man geschichtlich zeigen, wie vom Jahr 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert das geschehen ist. Und heute noch weitergeht, wenn man denkt, wie die Muslime den Tempelberg zertreten und den Juden streitig machen, bis zum heutigen Tag. Und jetzt die dritte große Zerstörung, die in der Bibel einen ganz eminent wichtigen Platz einnimmt. Das ist die Zerstörung durch den König des Nordens am Anfang der großen Drangsalszeit. Und da lese ich ganz kurz aus Joel 2. Und da ist zu erklären, der König des Nordens ist also in der Prophetie Großsyrien. Eigentlich genau das, was heute der Islamische Staat ist. Und von Norden her, am Anfang der großen Drangsalszeit, also nach der Entrückung der Gemeinde, wird Israel überrannt werden. Joel 2, Vers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Zion ist in der Bibel immer der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird. Bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter, vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Und so weiter und so fort. Da wird diese schreckliche Verwüstung beschrieben über das ganze Land. Und jetzt zeige ich, wie speziell Jerusalem drankommt in Sacharja 14. Wir werden das heute Nachmittag sehen, wenn wir das Thema der König des Nordens und der Assyrer durchnehmen werden. Es wird zwei Belagerungen von Jerusalem geben in der großen Drangsal. Die erste durch den Angriff von Norden, gleich am Anfang der letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal. Dann geht der König des Nordens aber weiter und wird Ägypten erobern, kehrt dann wieder zurück und belagert Jerusalem ein zweites Mal. Und dann wird der Herr Jesus kommen, wenn Jerusalem ganz am Boden liegt und wird dann eingreifen. In Sacharja 14 haben wir gerade beide Belagerungen zusammen. Man kann in den Propheten die zwei Belagerungen so unterscheiden. Bei der ersten Belagerung liegt Jerusalem hoffnungslos am Boden, ohne Hilfe. Und bei der zweiten Belagerung, in der allergrößten Not, greift dann Gott ein. Und hier in Sacharja 14 haben wir gerade beides zusammen. Zuerst Vers 1, die erste Belagerung. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Übrigens, mit allen Nationen ist im Textzusammenhang, Kapitel 12, 13, 14, bilden ja eine Einheit, gemeint alle Völker ringsum. Kapitel 12, Vers 2. Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Ja, also nicht alle Völker kommen nach Jerusalem, der ganzen Welt, sondern alle Völker ringsum. Das ist genau die islamische Welt. Sehen wir das. Und dann eben nochmals Sacharja 14, Vers 2. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und jetzt kommt Vers 3. Und da haben wir dann das Eingreifen des Herrn Jesus, das bei der zweiten Belagerung stattfinden wird. Also bei der ersten wird die Hälfte in die Gefangenschaft gehen. Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und dann Vers 5 und ganz am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Da haben wir die Wiederkunft des Herrn Jesus mit allen Gläubigen des Alten Testaments und, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, auch alle Gläubigen der Gemeinde werden ihn begleiten. Das ist also diese schreckliche Belagerung. Und jetzt möchte ich noch lesen aus Jesaja. Dann sehen wir, in welche Not Jerusalem dann kommen wird. Jesaja 29. Da wird Jerusalem genannt mit dem poetischen Namen Ariel. Ariel heißt Gotteslöwe oder auch Herd Gottes und bezeichnet den Altar, den rauchenden Altar in Jerusalem. Also Kapitel 29, Vers 1. Wehe Ariel. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Und ich werde Ariel bedrängen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Jetzt kommen wir wieder dem Thema der Klagelieder näher. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie werden mir sein wie ein Ariel. Ich glaube, wie sieht der Altar in Jerusalem aus an den Festtagen? Er raucht und unten ist er voll Blut. Das Blut der Opfer muss ja an den Fuß des Altars gegossen werden. Jerusalem wird sein wie ein Ariel. Feuer und Rauch und Blut vergießen. Und ich werde dich im Kreis umlagern und dich mit Heeraufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen und deine Sprache wird aus dem Staub flüstern. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich, wird es geschehen. Von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und mit großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, er isst. Und er wacht auf und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt und siehe, er trinkt. Er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Und so weiter. Also da sehen wir, wie Jerusalem in tiefste und schrecklichste Not kommen wird, aber dann wird der Herr Jesus eingreifen. Der Herr der Heerscharen wird sie heimsuchen bei der Wiederkunft. Da sehen wir, wie Jerusalem in tiefste und schrecklichste Not kommen wird, aber dann wird der Herr Jesus eingreifen. Der Herr der Heerscharen wird sie heimsuchen bei der Wiederkunft. So, jetzt haben wir diese drei schlimmen Verwüstungen Jerusalems. Und die müssen wir im Auge haben, wenn wir die Klagelieder lesen. Und eben, wenn der Prophet weint über eine Stadt, die leidet aus eigener Schuld. Denn diese künftige Katastrophe kommt, weil Israel sich so verschuldet mit Götzendienst und mit dem Antichristen. Jetzt gehen wir nochmals zurück zum Blatt und zur heilsgeschichtlichen Bedeutung des Buches. Drittletzter Punkt. Da habe ich zusammengestellt, mindestens 15 Bezüge zu 5. Mose 28 belegen die Erfüllung der Flüche aus der Tora. Ich war in 5. Mose 28, da hat Mose den Segen und den Fluch Israel vorgestellt. Er hat gesagt, wenn ihr auf Gottes Wort hört, wird Gott euch als irdisches Volk reich segnen. Und zwar mit irdischem Segen. Es wird gelingen im Stall. Das Vieh vermehrt sich, das Vieh gedeiht. Es wird gelingen auf dem Feld. Also es wächst im Überfluss, die Speicher werden gefüllt. Gott verschont Israel vor Krankheiten und so weiter. Aber das Erstaunliche ist, der Segen wird beschrieben von Vers 1 bis 14. Und dann von Vers 15 bis 68 kommen die Flüche. Sieht man das Verhältnis? Weil Gott wusste, dass Israel eben nicht am Wort Gottes festhalten würde. Und da werden all diese Flüche aufgelistet, die kommen werden über Israel, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Und in den Klageliedern haben wir also mindestens 15 Bezüge zu diesen Flüchen in 5. Mose 28. Ich habe das ja so aufgeführt, sehen wir da, 1-3. Ohne Buchangabe, das bedeutet Klagelieder. Klagelieder 1, Vers 3. Und da haben wir den Bezug zu 5. Mose 28, Vers 65. Dann Klagelieder 1, Vers 5 mit der Parallele 5. Mose 28, 44 und auch Vers 32. Klagelieder 1, Vers 6 hat Bezug zu 5. Mose 28, Vers 25 und so weiter und so fort. Also die Klagelieder dokumentieren, wie die Flüche der Tora über Israel, über Jerusalem gekommen sind in Erfüllung der angedrohten Strafe bei Ungehorsam. Und jetzt ein ganz wichtiger weiterer Punkt. Der Herr Jesus selbst weinte über das Schicksal der Stadt Jerusalem. Lesen wir Lukas 19, 41. Das ist Palmsonntag. Das war also der Tag, der angekündigt worden war in Daniel 9. 69 Jahrwochen sollten vergehen von dem Erlass, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, was sich erfüllt hat im Monat Nissan 445 vor Christus, bis der Messias kommt als Fürst. Und man kann diese 69 Jahrwochen umrechnen. Die prophetischen Jahre der Bibel dauern immer 360 Tage. Das ist die Mitte des Sonnen- und Mondjahres. Und so kann man 69 Jahrwochen rechnen, 69 mal 7 mal 360, das gibt 173.880. Und genau am 173.880. Tag, nach dem Erlass von Artaxerxes, Jerusalem aufbauen zu lassen, in Nehemia 2, kam der Herr Jesus. Und jetzt lese ich da, der Herr Jesus reitet ein, wird von der Volksmenge als Messiaskönig begrüßt, mit gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, kommt vom Ölberg, durchs Kidron-Tal, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Was ist das? Selbst an diesem deinem Tag. Er spricht zu Jerusalem. dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Das war eben der 173.880. Tag, nachdem der Erlass gegeben wurde, Jerusalem aufzubauen, und dann sollte der Messias als Fürst kommen. Das war der Tag Jerusalems, der Einzug des Messias-Fürsten nach Jerusalem. Und der Herr Jesus sagt, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, er wäre gekommen, um Jerusalem Frieden zu geben. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und tatsächlich 5 Tage später hat die Masse vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das kann man alles nachlesen, die Erfüllung. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der hat als Augenzeuge das alles miterlebt. Er war als Dolmetscher tätig, um zwischen den Juden und der römischen Armee zu vermitteln. Und er war mit dem General Titus auf der Burg Antonia oben. Hat alles miterlebt und hat das aufgeschrieben, was da geschehen war in diesem Krieg. Und er beschreibt, wie die Römer den Wall um Jerusalem aufgerichtet haben, beschreibt, wie Jerusalem eingeschlossen wurde und nach 140 Tagen Krieg am Boden zerstört haben. Und er beschreibt auch, wie die Juden massakriert wurden. Es gab keine Gnade und kein Ansehen. Gleich ob jemand alt war oder jung, alles, was in die Quere der Legionäre kam, wurde brutal abgeschlachtet. Die haben sich auch nicht gekümmert um irgendwelche Genfer Konventionen und Menschenrechte. Übrigens, das waren die Römer, auf die ja viele in unserer Gesellschaft so stolz sind, weil unsere hochentwickelte Kultur eben auf der römischen Kultur aufbaut. Ja? Und das haben sie gemacht. Und so hat sich das erfüllt. Sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung, wo Gott kommen ist, um sie zu sich heimzusuchen. Das bedeutet dieser Ausdruck hier, der sehr schön ist im Deutschen. Zu deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Da sehen wir, der Herr Jesus weint im Sinn der Klagelieder. Im Sinn des weinenden Propheten Jeremia. Und dann noch eine Stelle, noch bewegender. In Lukas 23, da sehen wir den Herrn Jesus auf dem Weg nach Golgatha hinaus. Vers 26, Lukas 23, Vers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesu nachzutragen. Übrigens, Kyrene, das liegt in Libyen. Das war ein libyscher Jude, ja? Also, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesu nachzutragen. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, welche wehklagten und ihn bejammerten. Wir sehen, Frauen haben ein anderes Empfinden gehabt als die Masse der Männer. Darum werden sie hier separat genannt. Und die haben das wirklich beklagt, jammerten über den Herrn Jesus. Und er sagt in Vers 28, Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems. Interessant, das ist genau die Ansprache, die Sulamit benutzt im Hohenlied. Dreimal im Refrain richtet sie sich immer an die Töchter Jerusalems. Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an welchen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gesäugt haben. Ja, das ist dann der Vorteil der, die nie Kinder gehabt haben und die ledig geblieben sind, wenn man eben erleben muss, wenn eigene Kinder umkommen, das erlebt man nie als ledig oder als kinderlos. Und der Herr sagt, es kommt eine Zeit, da sagt man, überglücklich sind die, die keine Kinder gehabt haben. Dann werden sie anheben zu den Bergen, zu sagen, fallet auf uns und zu den Hügeln, bedecket uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Der Jesus vergleicht sich mit dem grünen, saftigen Holz und vergleicht eben die um das Gericht fallen, mit dem dürren Holz. Aber eindrücklich, der Herr auf dem Weg nach Golgatha sagt, weinet über euch und über eure Kinder. Und das kann man eben tun mit dem Buch der Klagelieder. Nun, einige Besonderheiten und charakteristische Ausdrücke. Das Buch besteht aus 7x22 Versen. Wie kommt man auf die Idee? Ja, sehr, sehr, sehr naheliegend. Es sind ja zwar 5 Kapitel und das ist gut so. Aber schauen wir uns das mal an. Kapitel 1 besteht aus 22 Versen. Kapitel 2 aus 22 Versen. Aber Kapitel 3 besteht aus 66 Versen. Das ist 3x22. Und das hat einen Grund, ich werde das gleich noch erklären. Kapitel 4 besteht aus 22 Versen und Kapitel 5 aus 22 Versen. Woher kommt das? Nun, das hebräische Alphabet, Aleph, Bet, Gimel bis Taf, besteht aus genau 22 Buchstaben. Die Kapitel 1 bis 4 sind Akrostiche. Also ein komisches Wort, nicht wahr? Akrosticha ist die Mehrzahl von Akrostichon. Ein Akrostichon ist folgendes. Zum Beispiel haben wir irgendeinen Namen und jetzt machen wir aus jedem Buchstaben des Namens machen wir ein Wort. Ja? Also nehmen wir den Namen Gutenberg. Und dann machen wir eben aus jedem Wort, aus G, aus U, aus T und so weiter, machen wir ein Wort. So im 90-Grad-Winkel dazu. Das ist ein Akrostichon. Und dieses Prinzip haben wir im Buch der Klagelieder, nämlich so, Klagelieder 1,1 beginnt im Hebräischen mit Aleph. Und dann der zweite Vers mit Bet, mit dem B. Der dritte Vers beginnt mit Gimel. Und so geht das durchs ganze Alphabet. Der 22. Vers, also Klagelieder 1,22, beginnt mit Taf. Mit dem hebräischen TH. Also, das gilt für Kapitel 1 bis 4. Für Kapitel 3 ist es so, dass immer drei Verse eine Gruppe bilden. Also Kapitel 3, Vers 1 bis 3, beginnt mit Aleph. Dann 4 bis 6 beginnt mit Bet. 7 bis 9 mit Gimel, mit G. Und so geht das bis Taf. Also das ist der Grund, warum es dann hier eben schließlich 66 Verse gibt. Und Kapitel 5 ist eben kein Akrostichon, also da findet man das Alphabet nicht, aber dieses Kapitel besteht auch aus 22 Versen, entsprechend der Anzahl Buchstaben im Alphabet. Und so ergibt sich eben, das ganze Buch besteht aus 7x22. Und das hat eben schon seine Bedeutung. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und das gesamte Alphabet ist eben auch in sich etwas Vollständiges. Man kann mit allen Buchstaben des Alphabets kann man alles ausdrücken, was man will. Und so ist Gott eben der Gott, der, in dem man alles findet. Es gibt nichts, was man in ihm nicht finden kann, was unsere Bedürfnisse stillen könnte. Darum nennt Gott sich im Neuen Testament, ich bin das Alpha und das Omega. Entsprechend dem griechischen Alphabet, das eben mit Alpha beginnt und mit Omega aufhört. Ich zeige noch die Stelle. Offenbarung 1, Vers 8. Gott spricht, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und das bedeutet natürlich, dass eben Gott der Allgenügsame ist. In ihm ist alles da. Gibt es irgendetwas, was wir mit den Buchstaben Alpha bis Omega ausdrücken können? An Bedürfnissen, das finden wir alles in Gott. Natürlich bedeutet das auch, er ist der Anfang und das Ende. Alpha ist der erste Buchstabe, Omega der letzte. Also Gott steht am Anfang, er ist von Ewigkeit her und alles kommt aus ihm heraus. Die Schöpfung ist sein Werk. Und er wird am Schluss auch stehen und wird das letzte Wort sprechen über diese Welt. Das ist genau das, was Hiob erkennt, wenn er aus tiefen, dunklen Gedanken heraufkommt und plötzlich sagt er in Hiob 19,25, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weiter sagt er, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird das letzte Wort sprechen in dieser Welt voll Leiden. Und so bedeutet das eben auch in Offenbarung 1,8, ich bin das Alpha und das Omega, Gott wird auch das letzte Wort sprechen und er wird alles vollenden. Und nun, auf das hebräische Alphabet angewandt, Aleph bis Taf, drückt das dasselbe aus. Gott ist der Anfang, er ist das Ende und er ist auch der, der das letzte Wort hat. Und im Buch der Klagelieder geht es eben speziell darum, Gott wird auch als Richter das letzte Wort sprechen. Menschen können über die Bibel lachen, wie das damals in Jerusalem geschehen ist, zur Zeit von Jeremia. Sie können Propheten nachäffen und das vielleicht noch als künstlerische Freiheit verkaufen, aber Gott wird das letzte Wort sprechen. Aber noch etwas Besonderes, in den Klageliedern werden wir sehen, insbesondere Kapitel 5, wird dann eben auch in die Zukunft geschaut, wie Gott eben letztlich auch Israel zur Vollendung bringen wird. Also nicht nur das Gericht, sondern letztendlich auch die Gnade für Israel wird in diesem Buch verkündigt. Ich möchte dazu lesen aus Klagelieder 5, die letzten Verse, 19. Du, Herr, thronest in Ewigkeit. Dein Thron ist von Geschlecht zu Geschlecht, oder von Generation zu Generation. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen auf immer da? Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Oder solltest du uns gänzlich verworfen haben, gar zu sehr auf uns zürnen? Also am Schluss des Buches wird gezeigt, Gott ist der, der thront über diese Welt und das letzte Wort spricht. Und dann kommt diese Frage, warum für immer? Und dann eben die Hoffnung, die im Gebet ausgedrückt wird von Vers 21. Herr, bringe uns zu dir zurück. Und dann konnten die Israeliten eben wissen, Jeremia hat es uns ja erklärt. Und wir haben das schon gelesen in Jeremia 29. Ich wiederhole nochmals. Da hat er ja auch gesagt, im Blick auf das Ende der 70 Jahre, Jeremia 29, Vers 10, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang, und man kann auch übersetzen, Zukunft, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und sehen wir, sobald der Mensch Gott sucht mit ganzem Herzen, und dazu hat Jeremia diese Verse geschrieben, mit der Bitte, dass Gott hilft, dass sie ganz zu ihm zurückkehren können. Wenn sie ihn mit ganzem Herzen suchen, dann sagt er, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist genau das, was der Herr Jesus auch in der Bergpredigt gemeint hat, wenn er sagt, wer sucht, der findet. Das hat nichts zu tun mit einem verlorenen Bleistift. Das ist so, sollte uns innerlich die Wallung hochkommen, wenn Leute dieses Wort so missbrauchen. Nein, das bedeutet, Gott verspricht, wer ihn sucht, von ganzem Herzen, der wird ihn finden. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, ich möchte auch so glauben können wie Sie. Sie sind ein glücklicher Mensch. Ja, und Sie? Wahrscheinlich nicht auserwählt. Ja, was? Nicht auserwählt. Das geht ja nicht. Eben, Gott ruft alle und er gibt auch allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Und er zieht auch alle Menschen. Aber Römer 2, Vers 4 sagt, dass der Mensch sich selber Zorn aufhäuft, indem er störrisch diesem Zug entgegentritt. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 23 zu Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Also da kann man nicht sagen, ja, ich möchte auch gerne so glauben wie Sie, aber ich kann das halt nicht. Nein, es geht darum, ob der Mensch Gott von ganzem Herzen sucht. Und dann wird er ihn auch finden. Und das verlangt Gott von uns. Und der Herr Jesus wirft das vor, ihr habt nicht gewollt. Das Hindernis war euer Wille. Aber es ist nicht Schicksal. Also eine herrliche Verheißung, die eben von Jeremia geschrieben ist, als Antwort auf dieses Gebet am Schluss der Klagelieder. 5, 21. Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Eben der Gott, in dem alles zu finden ist, was wir brauchen. Das drückt eben das Alphabet von Aleph bis Taf aus. Er kann das tun. Und schön, hier wird gesagt, dass Gott bewirken soll, dass wir uns bekehren. Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Dann wir beide Seiten. Ich habe mal eine Auseinandersetzung gehabt als Teenager mit einem Pfarrer auf dem Gymnasium. Und er behauptete, der Mensch muss sich nicht bekehren. Gott bekehrt den Menschen. Aber das stimmt nicht. Das sind zwei Seiten. Der Mensch muss sich bekehren, sonst geht er verloren. Aber natürlich, Römer 3, Vers 10 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Wir hätten nie Gott gesucht, wenn er uns nicht gezogen hätte. Und so lesen wir in Jeremia 31, bekehre mich, auf dass ich mich bekehre. Das ist der Punkt. Natürlich, es braucht den Zug von Gott, und dass wir uns bekehren können. Jeremia 31, ich gebe noch die Stelle an, das ist so wichtig. Vers 18. Bekehre mich, dass ich mich bekehre. Und der Hohepriester zur Zeit von Nehemia, man lese Nehemia 3, Vers 1, der hieß Eliashib. El heißt Gott und Yashib, das ist die Hifil-Form von Umkehren. Das bedeutet, er macht, dass er sich bekehrt. die Kausativform, also da wird eine Handlung wird veranlasst. Gott macht, dass er sich bekehrt. Also wer bekehrt sich? Ja, der Mensch. Eliaschib. Aber wer macht, dass der Mensch sich bekehren kann? Das ist Gott. Da haben wir wieder beide Seiten drin. Und Klagelieder 5 sagt am Schluss, eben der Herr soll machen, dass sie umkehren. Natürlich, wir brauchen seine Gnade. Der Mensch kann sich nicht einfach so bekehren. Und das ist auch wieder wichtig. Man muss den Leuten sagen, du kannst nicht sagen, jetzt bin ich zwar vom Evangelium angesprochen worden, aber ja, jetzt ist es noch nicht aktuell. Vielleicht später mal. Das geht nicht. Denn wir können nicht bestimmen, wann Gott macht, dass wir uns bekehren können. Das bestimmt er. Und diese Zeiten in unserem Leben, die darf man nicht verpassen. Sonst kann man es verpassen für die ganze Ewigkeit. Das ist die ganze Wahrheit. Und das also zu diesen Akrostika. Jetzt noch drittletzter Punkt unter Besonderheiten und charakteristische Ausdrücke. Das typische Versmaß der Klagelieder ist 3 plus 2. Das hebräische Versmaß ist ganz anders als im Deutschen oder im Französischen oder Englischen. Es ist nämlich so, dass es viel freier ist. Man zählt grundsätzlich die Betonungen. Ich meine, normalerweise wird im Text, hat das Wort an einer bestimmten Stelle eine Betonung. Im Deutschen ist das sehr oft die erste Silbe. Ja, man sagt nicht gehen, sondern gehen. Im Hebräischen ist es oft endbetont, die Wörter. Aber im Deutschen, in der Poesie, zählt man natürlich jede Silbe. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Aber im Hebräischen werden im Prinzip nur die Anzahl der Betonungen gezählt. Die unbetonten Silben, das kann eine sein, das können auch zwei sein oder sogar drei. Und daher ist diese Poesie auch viel, viel freier. Und es ist auch einfacher, so zu sprechen. Ich weiß, es gibt ganz wenige Leute, die können im Deutschen so spontan in Hexametern sprechen. Gut, wenn man so mal ein Schauspiel, ein Theaterstück wieder mal durchliest in Hexametern, am Schluss spricht man fast so. Also. Aber eben, in der biblischen Poesie ist es so, dass es viel eher möglich ist, auch so zu sprechen. Und man denke nur an die drei Freunde von Hiob. Das ist ja alles Poesie, diese Diskussionen. Und da muss man nicht denken, dass beim Verfassen des Buches Hiob erst in Verse abgefasst wurde, sondern da muss man davon ausgehen, dass die wirklich miteinander so schön gesprochen haben. Wirklich immer in zwei Zeilen. Aber das geht eben viel eher. Und nun, das Typische ist zum Beispiel in den Sprüchen, in einem Lehrbuch, 3 und 3 Betonungen. In einem lyrischen Buch wie das Hohelied, dort ist typisch 2 und 2. Und das Typische für Klagelied ist 3 plus 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Merkt man, durch diesen Rhythmuswechsel drückt sich eben das Aufgewühlte der Gefühle und das Unausgeglichene in den Gefühlen drückt sich so poetisch aus. Ich kann das mal kurz vorstellen. Kapitel 3, Vers 1. Ich bin der Mann, der Mühsal gesehen hat. Ani hagever ra'aoni beshevet evrato. Haben wir gemerkt? 3 plus 2. Nochmals. Ani hagever ra'aoni beshevet evrato. Oti nahak vayolach choshech velo or. Achbi yashuv yahafoch yado kol hayom. Bila vesari veori shibar
Atzmodai.
Bana alai vayakaf rosh utla'a. So ist das Übliche. Ja, eben, in Sprachen reden ohne Übersetzung, das hat ja keinen Sinn. Aber wenn's mal, jetzt geht es einfach nur mal um den Wortklang zu hören. Eben, das Wort Gottes ist nicht nur inhaltlich schön, sondern auch die Form ist schön. Aber die Form hat erst einen Sinn, wenn man den Inhalt versteht. Also es bleibt dabei. Das macht keinen Sinn, etwas Unverständliches zu erzählen. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 14, ich will lieber 5 Wörter verständlich, mit Verstand, das heißt verständlich, sprechen als 10.000 in einer für die Leute unbekannten Sprache. Ja, und jetzt noch etwas Besonderes. Der Ausdruck in Kapitel 2, Vers 1, der Schemel seiner Füße, das ist eine Bezeichnung für die Bundeslade. Gott thront zwischen den Cherubim, die Bundeslade überschatten, und die Bundeslade selbst ist mit dem Sühnedeckel, ist quasi der Schemel seiner Füße. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Sünde ist die Ursache von Jerusalems Leiden. Und ich habe da eine ganze Reihe von Stellen hingefügt. Aus Kapitel 1 sehr viele, dann Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5, wo immer klar gesagt wird, warum leidet Jerusalem? Wegen der Sünde. Und noch etwas, was man sich besonders merken kann, gerade in Kapitel 1, da kommt ständig vor, was Jerusalem nicht hat. Vers 2, keinen Tröster. Ich habe das auch beim Vorlesen so betont. Kapitel 3, keine Ruhe. Kapitel 6, keine Weide. Vers 7, keinen Helfer. Die Rabbiner fragen im Talmud, was ist der Name des Messias? Und da werden viele Namen genannt und einer wird gesagt, Menachem, der Tröster. Was braucht Jerusalem? Den Messias. Aber am Schluss, nach dieser endzeitlichen Belagerung, kommt der Herr Jesus. Dann gilt er nicht mehr, keinen Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer. Er ist der gute Hirte, der eben auf grüne Weiden führt. Und er ist der Inbegriff unserer Hilfe, unser Helfer. Noch ganz kurz zum Aufbau. Das Buch ist ganz einfach einzuteilen nach Kapiteln. Es ist wirklich so aufgebaut. Jerusalem ist hoffnungslos. Das ist das Kapitel 1. Wie gesagt, kein Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer. Kapitel 2, da ist das Thema, der Herr hat Jerusalem geschlagen. Ich habe verwiesen speziell auf die Verse 1, 2, 5, 7, wo immer wieder gesagt wird, Adonai. Adonai, das erkläre ich in der Fußnote, das steht da im Grundtext, nicht Yahweh, sondern Adonai. Und Adonai heißt eben er, der Autorität hat und über alles bestimmt. Der Herr, der die Geschichte in der Hand hat, hat Jerusalem geschlagen. Und dann Kapitel 3, da werden die Leiden des Messias beschrieben und Gottes Gnade für den Überrest. Kapitel 4, ein schlimmes Gericht wegen schlimmer Sünde. Kapitel 5, Flehen um eine Wiederherstellung Jerusalems. Das habe ich erklärt im Zusammenhang mit Jeremia 29. Wenn ihr umkehrt von ganzem Herzen, gibt es eine Wiederherstellung. Jetzt haben wir das gemerkt. Das Herzstück des Buches ist Kapitel 3. Und da spricht nicht mehr eine Frau. Ich meine, Kapitel 1 haben wir gelesen. Jerusalem spricht und sie spricht als Frau. Zum Beispiel Vers 12. Merket ihr es nicht, alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mir angetan worden, mir, die, nicht der, mir, die der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Das Wort ihr, Stadt, ist auf Hebräisch auch weiblich, wie im Deutschen. Und darum werden Städte in der Bibel immer wieder mit Frauen dargestellt. Die Jungfrau, Tochter Babel oder eben die Tochter Jerusalem, die Tochter Zion und so weiter. Und es ist also eine Frau, aber in Kapitel 3, da spricht ein Mann. Ich bin der Mann, der Elend gesehen, durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Da hören wir den Herrn Jesus, der gekommen ist und vor den Toren Jerusalems gelitten hat als Stellvertreter. Aber er hat gelitten für fremde Schuld. Und das wird da so in der Mitte des Buches eingefügt. Wir sehen, Jerusalem leidet wegen der eigenen Sünde und hier haben wir die stellvertretenden Leiden des Herrn Jesus vorgestellt. Also es ist ein ganz ergreifender Abschnitt, bis nicht das ganze Kapitel, eben der erste Teil, da spricht der Messias. Man denke noch an Vers 14, meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden. Bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Mit Bitterkeiten hat er mich gesättigt, mit Wehmut mich getränkt. Gott hat das Gericht auf den Herrn Jesus gebracht am Kreuz über unsere Sünde. Und das wird bildlich eben so beschrieben wie Vers 16. Er hat mit Kies meine Zähne zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. Mein Zahnarzt hat mir erklärt, spröde Sachen, das sollte man möglichst vermeiden. Und wenn man dann eben nicht hört, macht es und dann nochmals. Ja? Und dann ist der Zahn nur noch halb. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man Kies durchkaut. Und er hat mit Kies meine Zähne zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. So beschreibt der Herr Jesus die Leiden, nicht von Seiten der Menschen, das war ja eines, sondern in den 3 Stunden der Finsternis hat Gott seinen Zorn über ihn ausgegossen, wie das Jesaja 53 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das war das Schrecklichste, dass Gott ihn in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hatte am Kreuz, geschlagen hat. Und das wird hier in Klagelieder vorgestellt. Ja, und dann möchte ich schließen mit den praktischen Lehren. Erstens, Gott muss sein Volk strafen wegen seiner Sünde. Aber nun folgt, nur aufgrund von Buße gibt es eine Wiederherstellung. Das zeigt uns Kapitel 5. Aber was macht Jeremia? Er weint mit dem Volk. Und das ist Folgendes. Weinen mit den Weinenden, Römer 12, Vers 15. Die Lasten der anderen tragen, das ist Galater 6, Vers 2. Jeremia empfand keine Genugtuung darüber, als das Volk, das nicht hören wollte, gestraft wurde. Das ist schon interessant. Und auch wir, wenn wir sehen, dass der Herr vielleicht in unserem Leben manchmal eingegriffen hat und Leute, die wirklich uns übel getan haben, offensichtlich unter die Zucht Gottes gekommen sind, dann sollte das nie eine Genugtuung sein. Ha, jetzt. Nein, man sollte darüber weinen. Das ist die Haltung des Propheten Jeremia. Jeremias Liebe zu seinem Volk war echt. Und das ist auch so etwas Wichtiges. Ich war, wenn man heute in der Zeit des Endes und des Verfalls, auch unter den einst bibeltreuen Gemeinden, da muss man sagen, da wird einfach Gottes Wort und Gottes Ordnung werden umgestoßen. Aber dann werden wir angeklagt, dass man sagt, ja, seht ihr nur da, das ist falsch und das ist nicht recht und so. Ja, aber wenn man wirklich innerlich betroffen ist und eben mitleidet, wenn man sieht, wie das Volk Gottes unter diesen Verirrungen leidet, dann ist das etwas ganz anderes. Wenn man sagt, ja, das ist wirklich nicht biblisch. Aber nicht in der Haltung, wir distanzieren uns auch gefühlsmäßig, sondern dass wir mit betroffen sind von diesem Ungemach, das durch Das kommt, was Hosea 4 sagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und schließlich, Jeremia verzweifelte nicht angesichts der Tragödie Jerusalems, sondern brachte seine Trauer in 5 Gedichten vor Gottes Angesicht, wo er auch Trost fand. Also er hat das empfunden und hat das auch so ausgedrückt, und so sollen wir unsere Trauer auch empfinden, nicht verdrängen, aber eben ausschütten vor dem Herrn, wie das Kapitel 2, Vers 18 sagt. Ja, da bin ich doch noch zum Ende gekommen.